viele Fragen stellen wir im Leben und vielleicht stellen wir die am meisten Fragen, als wir Kinder sind, zwischen 2 und 4 Jahre alt, wo wir immer die Frage wiederholen, warum? Warum, warum oder wieso? Einige Fragen, ehrlich gesagt, sind nicht so wichtig, dass wir im Leben stellen. Vielleicht können wir auch fragen, wer ist der unbekannteste Schauspieler des Jahres? Ich habe keine Ahnung davon. Wir lachen auch oft darüber hier in der Ecksteingemeinde, wie wir als Kalinas Snacks leben nach dem Gottesdienst und Essen leben. Und wir können auch die Frage stellen, was dürfen wir kosten nach dem Gottesdienst heute? Aber die Frage tatsächlich ist nicht besonders wichtig. Aber einige Fragen im Leben sind sehr wichtig, nicht wahr? Zum Beispiel, wenn ein junger Mann die Frage stellt, willst du mich heiraten? Und bei dieser Frage möchten wir sicher sein, dass wir die richtige Antwort haben. Wir haben schon viel Zeit in Markus' Evangelium verbracht und wir freuen uns sehr, dass wir so einen Blick auf Jesus haben, dass wir von der Bibel Jesus kennenlernen dürfen. Das Ziel der Eckstein auch, oder ein Ziel davon ist, dass Jesus im Zentrum bleibt. Und wir haben ein paar Predigten gerade gehört hier in der Gemeinde, wie einige reagiert haben. Wir haben gesehen, was sie mit Jesus getan haben. Wir haben auch gesehen, wie sie diese Frage geantwortet haben, was machst du mit Jesus? Und wir haben auch gesehen, dass von der Traditionen haben sie auch Jesus einfach abgelenkt. Wir haben auch gesehen durch Gesetzlichkeit, wie viel einfach Nein zu Jesus gesagt haben. Und wir haben gesehen, dass diese Reaktionen auf Jesus falsch sind. Und wir haben auch gute Predigten gehört. Wir haben das Wort gesehen und wir haben auch bemerkt, wie wir das Herz behüten müssen, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir auch, sogar wenn es einfach ist, bei mir mindestens, den Text zu lesen und zu denken, oh, die Pharisäer, sie waren so schlecht. Aber wie einfach ist es, dass diese Traditionen oder die Gesetzlichkeit in meinem Herzen steckt? Und dann heute haben wir einen neuen Text hier in Markus' Evangelium. Wir möchten Markus 3, 7 bis 12 anschauen heute Morgen. Und in diesem Text werden wir auch sehen, wie einige oder eine große Gruppe von Menschen und auch eine Gruppe von Dämonen reagiert haben. Wir werden sehen, was sie mit Jesus getan haben. Und ehrlich gesagt, wenn ich früher diesen Text gelesen habe, dann habe ich auch gedacht, oh, Markus gibt uns hier ein paar gute Beispiele davon, wie man auf Jesus reagieren soll. Aber als ich diese Stelle studiert habe, dann ist es mir klar geworden, dass diese Reaktionen nicht ausreichen. Zwei Reaktionen zu Jesus, die einfach nicht ausreichen, um ewiges Leben zu gewinnen. Die zwei Reaktionen werden wir heute sehen. Und ich hoffe auch durch den Text, durch das Wort Gottes, dass wir auch aufpassen könnten. Nicht, dass wir denken, dass was sie hier gemacht hat oder haben, reicht, um ewiges Leben zu bekommen. Traditionen, Gesetzlichkeit ist nicht, was Jesus gepredigt hat. Auch was wir hier im Text sehen, heute werden, reicht nicht aus. Lass mich den Text vorlesen und dann können wir einfach durch diese Geschichte arbeiten und sehen, was Gott von uns nicht erwartet, damit wir auch wissen, was er von uns erwartet. Ab Vers 7 in Markus 3 lesen wir, aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan. Und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzustellen, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilt viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herangedrängt, und um ihn anzuruhen. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schreien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollen. Hier in diesem Text sehen wir tatsächlich eine Zusammenfassung von dem Dienst Jesus, was wir schon gesehen haben, dass er viel geheiligt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat und dass er tatsächlich sehr beschäftigt im Dienst war, besonders in dieser Region in Galiläa, das heißt im Norden von Israel. Wenn wir über das Land Israel denken, dann wissen wir auch, dass das Land ziemlich eng ist, vom Westen nach Osten, aber von Nord bis Süd ist das Land ziemlich lang. Und er war im Norden und er hat dort viel getan. Wir können einfach kurz im Kontext lesen. Ich muss nur eine Seite blättern und vielleicht ihr auch. Und dann können wir sehen, ab Vers 13 in Kapitel 2, dass Jesus hier in diesem Bereich, in dieser Gegend gedient hat. Wir lesen in Markus 2, 13. Da ging er wieder an den See hinaus, was hier auch im Kontext von Kapitel 3 wir haben. Und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und auch in Vers 14 von Kapitel 2. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Levi, der später Matthäus genannt wurde, dient dazu als gutes Beispiel, wie man auf das Evangelium reagieren soll. Was man mit dem Evangelium macht, ist eine der Hauptfragen des Lebens. Und vielleicht können wir auch sagen, dass es keine wichtigere Frage gibt. Und wir sehen hier im Kontext von Kapitel 3 oder in Kapitel 2 sehen wir, wie diese Frage geantwortet war. Und Markus zeigt uns aber auch, dass der Widerstand gegen Jesus wächst in dieser Zeit. Wir haben Levi oder Matthäus als ein gutes Beispiel, aber durch diese Geschichte, sogar wenn die Geschichte ziemlich kompakt ist, sehen wir, dass dieser Widerstand groß geworden ist. In Vers 15 lesen wir von Markus 2, und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, das heißt von Levi oder Matthäus, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzen. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprach er zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Es ist nicht, wir können uns nicht vorstellen, dass Jesus ein Freund der Sünder ist. Aber das haben wir auch gesehen, als wir durch Markus gepredigt haben. Jesus ist der Freund der Sünder. Und dann lesen wir auch weiter hier in Vers 18 von Kapitel 2. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten zu fasten und sie kamen zu ihm, das heißt Jesus. Sie sind zu Jesus gekommen und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht. Und wir haben auch gesehen durch diese Bibelstelle, wie diese Traditionen zu den Pharisäern so wichtig waren. Aber wir haben ganz klar gesagt und ganz klar gesehen vom Text, die Traditionen, die wir haben, retten uns nicht. Es ist unmöglich, eine Beziehung mit Jesus zu haben, nur durch unsere Traditionen. Die Traditionen reichen nicht aus. Nicht, dass Traditionen schlecht sind. Wir haben auch bei dem Hauskreis am Dienstagabend gesagt, dass wir viele Traditionen schon in der Eckstein-Gemeinde haben. Snacks nach dem Gottesdienst oder die Art und Weise oder die verschiedenen Arten, die wir Gottesdienste haben. Manchmal haben wir Schriftlesung, manchmal haben wir einige Lieder mehr. Wir haben unsere Traditionen. Ich habe nichts gegen Traditionen, aber wir dürfen nie denken, dass wenn wir den Traditionen folgen, das heißt, dass ich eine gute Beziehung mit Jesus habe. Das heißt, dass ich in den Himmel gehe. Das heißt, dass ich Gott kenne, weil ich gute Traditionen habe und ich denen folge. Das stimmt nicht. Das ist nicht, was Jesus gepredigt hat. Und dann haben wir auch zwei Wochenende oder drei sogar, glaube ich, verbracht, um um Gesetzlichkeit zu reden. Gesetzlichkeit war ein Problem bestimmt für die Pharisäer. In Vers 23 von Markus 2 lesen wir, und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, siehe doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und sehen wir durch diese Geschichte auch in Markus 3, Vers 1. Und er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorbte Hand. Und das war auch am Sabbat. Und in Vers 2 von Kapitel 3. Und sie leuerten ihm auf, ob er ihm am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und dann haben wir auch gesehen durch diese Bibelstelle, dass die Gesetzlichkeit, wenn wir gute Gesetze haben, wir werden den Himmel nicht erreichen, wir werden das Ziel nicht erreichen, wenn wir nur den Gesetzen folgen und sagen, hey, ich habe alles gemacht, was ich machen soll, deshalb habe ich es verdient, in den Himmel zu kommen. Wir haben auch gesagt, das ist nicht das Evangelium. Und es ist erstaunlich, ich verstehe auch, wenn wir besonders durch Markus Evangelium lesen, wir können ziemlich schnell durchlesen. Wir predigten durch Markus nicht in dieser Weise. Wir verbringen ein bisschen mehr Zeit mit dem Evangelium. Aber es ist einfach schnell durchzuarbeiten. Aber wir müssen hier auch im Text sehen, in Markus Evangelium, dass diese Einstellung erstaunlich ist, als die Pharisäer auf der Erde Gott gesehen hat. Sie haben Jesus gesehen. Wir haben auch gesagt hier oder gesehen im Markus Evangelium, dass Jesus viele Wunder getan hat. Er hat viel geheiligt, er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat viel getan, um zu zeigen, dass er eine bestimmte göttliche Autorität hat. Wir haben auch gesagt oder gesehen im Text hier, wenn Jesus gepredigt hat, wenn er gelehrt hat, hat er auch mit Vollmacht gelehrt. Hier ist Jesus. Er kann schaffen, was Menschen nicht schaffen können. Er kann lehren und predigen, was Menschen nicht schaffen können. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die religiöse Leiter haben ihn angeschaut und sie haben gesagt, nein, danke. Lieber das Gesetz halten. Wir brauchen ihn nicht, sogar wenn er Gott ist. Und wir haben auch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir niemals denken, dass durch das Gesetz, dass wir das Ziel erreichen, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und sagen, Herr, bei der Gemeinde, bei meiner Gemeinde haben wir alle Gesetze erfüllt. Yes, wunderbar, wir sind angekommen. So eine Einstellung kommt nicht von der Schrift, kommt nicht von Jesus. Wir haben auch in den Predigten gesagt, nicht, dass wir sagen, dass Gesetze nicht wichtig sind. Marco hat auch uns erklärt, wie wichtig es ist, dass wir nicht einfach sagen, Gesetzlichkeit ist schlecht, deshalb werden wir im Leben nie mehr ein Gesetz haben. Das ist nicht, was Gott von uns wartet, aber ständig durch das Evangelium sehen wir, dass Jesus im Zentrum bleiben soll. Und das haben wir gesagt und das werden wir auch hier sehen, als wir zu diesem Text kommen. So viel ist passiert im Leben Jesus soweit. Sogar wenn wir nur drei Kapitel drin sind im Evangelium, wir haben so viel von Jesus gesehen. Und wir haben gerade gesehen, wie diese Pharisäer, Schriftgelehrten, religiöse Leiter einfach zu beschäftigt mit dem Gesetz waren, dass sie Jesus verpasst haben. Und dann lesen wir hier im Vers 7 oder tatsächlich in Vers 6 im Kontext, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Es war nicht nur, dass sie Jesus abgelenkt haben, sie haben nicht nur Nein, danke gesagt, sie haben so schlechte Gedanken über Jesus gehabt, dass sie bereit waren, ihn umzubringen. Und zu diesem Punkt im Text Markus zeigt uns, dass Jesus bleibt nicht da mittendrin mit diesem Widerstand. Jesus bleibt nicht da, er zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Es gibt einige Hauptpunkte hier in diesem Text. Als Randnotiz würde ich auch sagen, ganz kurz, nicht dass, das habe ich auch in anderen Predigten gesagt, nicht, dass wir hier einen Hauptpunkt haben, aber es ist auch interessant zu sehen, dass Jesus hier auch versucht hat, eine kleine Pause zu nehmen. Mindestens, Markus hat uns nicht so viele Infos gegeben, aber mindestens sehen wir, dass Jesus Weisheit gehabt hat, indem er seine Kämpfe ausgewählt hat. Er hat mit den Pharisäern gesprochen, er hat geheilt, er hat viele Wunder gemacht und jetzt zu diesem Punkt hat er die Entscheidung getroffen, es wäre gut, wenn wir einfach zum See gehen. Er hat die Jungherren mitgenommen, er hat gesagt, ja, jetzt ist Zeit für eine Pause, weg von diesem Widerstand zu gehen, weg von den Pharisäern. Einige haben sogar fast eine ganze Predigt darauf gemacht. So tief möchte ich nicht gehen, weil ich möchte auch sehen, was wir hier im Kontext haben. Sie sind weggegangen, vielleicht auch diese Pause zu haben, weg von diesem Kampf zu gehen oder von dieser Auseinandersetzung. Und Markus zeigt uns hier in Vers 7, eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach. Und das können wir verstehen. Durch Kapitel 2 haben wir gerade gesagt, dass Jesus in dieser Gegend, in dieser Region gedient hat. Er hat viel in Galiläa gemacht. Es erinnert ihr euch, dass viele, sogar jeder, hat alle die Krankheiten oder die krank waren, sie haben alle zu Jesus gebracht, damit er alle Leute heiligen kann. Eine große Gruppe, eine Menge ist mitgekommen aus Galiläa und sie folgten einfach Jesus nach. Sie möchten sehen, wo er geht, wohin, und sie möchten Zeit mit ihm verbringen. Aber Markus zeigt uns auch, dass nicht nur eine Menge aus Galiläa mitgekommen ist, sondern dass viele anderen mitgekommen sind. Hier lesen wir in Vers 7, auch aus Judäa und von Jerusalem. Und wir verstehen auch Judäa und Jerusalem, das heißt das Ganze vom Land Israel. Judäa im Norden, Jerusalem ein bisschen mehr südlich, aber überall im Land. Und von Idumea. Wie viele von euch kennen, wo Idumea war oder ist? Das war Süd von südlich. Das war ganz tief südlich, ziemlich weit entfernt von Jerusalem oder auch von Galiläa. Aber vom Süden sind viele auch gekommen und Markus hat auch gesagt, und von jenseits des Jordan, das ist nicht so schwer zu verstehen, Markus zeigt uns, dass viele vom Osten auch mitgekommen sind oder gekommen sind und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon im Westen kamen in großen Scharen zu ihm. Leute waren überall, vom Norden, Süden oder südlich, Ost, West, überall. Viele haben gehört, was Jesus getan hat. Und jetzt möchten viele auf zu Jesus kommen und sehen, was er getan hat. Und wie ich gesagt habe, als ich diese Stelle früher gelesen habe, habe ich gedacht, endlich ein gutes Beispiel, weil wir die Pharisäer von einerseits haben, und sie haben nicht gut auf Jesus reagiert. Sie haben nicht das Evangelium wahrgenommen, angenommen oder in einer richtigen Weise reagiert. Und jetzt haben wir viele, die gehört haben, was Jesus getan hat. Und sie kommen von überall nach Galiläa, um zu sehen, was Jesus macht. Und ich habe gedacht, super, in dieser Zeit ist die Popularität auch Jesu groß geworden. Viele sind auf zu ihm gekommen. Aber als ich durch diese Stelle studiert habe, dann habe ich auch etwas anderes bemerkt. Auch das haben wir hier in Vers 8 gesehen. Warum sind so viele gekommen? Am Ende Vers 8, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Was auch nicht in sich selbst schlecht ist. Aber schau mal an auch Vers 10. denn er heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihm herandrängten, um ihn auszuruhen. Viele sind einfach gekommen, um zu sehen, was Jesus macht und auch geheiligt zu werden. Sie möchten einfach ein Wunder sehen. Laut dem Text hier haben wir keine Hinweis, keine Infos, die uns sagen, dass sie zu Jesus gekommen sind, um Jesus nachzufolgen. Sie sind nicht hierhin gekommen, um Jesus zu sehen, das Evangelium zu hören und zu sagen, jetzt möchte ich Jesus folgen. Sie möchten einfach etwas von Jesus bekommen. Und in dieser Weise ist diese Reaktion auch nicht besonders gut. Aber ich kann mir vorstellen, wir haben ein bisschen vielleicht Mitgefühl für die, die leiden, für die, die Probleme im Leben haben. Und dann denken wir auch, ja, natürlich, vielleicht werde ich auch hingehen und sehen, ob ich etwas von Jesus bekommen könnte. Und es gibt so viele, die dabei waren. Wenn wir das Wort Menge sehen, wir sollen nicht einfach denken, vielleicht 200. Wenn wir über vielleicht Gemeinden in Deutschland reden und wir denken, 200 beim Gottesdienst, das war schon eine Menge. Ja, das kann stimmen. Aber hier im Text haben wir, es kann sein, es gibt keine feste Zahl hier im Text, es kann sein, dass mehr als 15.000 Menschen dabei waren. Es gab so viel von verschiedenen Ländern, sie sind hier hingekommen, um Jesus zu sehen. Und schau mal an, oder lasst uns Vers 9 anschauen. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereit zu halten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Sie sind zu Jesus gekommen und es war nicht beim Olympiastadion. Wir waren einmal da gewesen, ein paar Mal da gewesen, aber einmal haben wir Bayern München gesehen. Und sie haben gegen Hertha gespielt natürlich und es gab ungefähr 70.000 Fans mittendrin. Es gab so viele, die da waren. Aber, wie alle Fußballspiele laufen, die Spieler waren am Feld und wir waren weit entfernt. Und wir haben alle da, wir waren alle in unserem Sitze und wir haben einfach angeschaut. Wir haben das Spiel genossen. Das ist nicht, was hier passiert ist. Sie alle haben versucht, Jesus sogar anzufassen. Und was wir, sogar wenn wir vielleicht gewohnt sind, schnell durch die Bibel zu lesen, wir sollen hier sehen, dass sie einfach so nah dran zu Jesus waren. Alle möchten ihn anfassen. Und das haben wir auch gesehen. Wenn Jesus Krankheiten heilen kann, dann alle möchten ihn tasten, anfassen. Alle möchten so nah wie möglich an Jesus sein. Und wir reden über Tausende von Menschen hier. Und Jesus hat gesagt, puh, und Markus hat uns diese Infos gegeben, damit wir auch wissen, wow, was für ein nicht Party, sollen wir nicht sagen, aber so eine große Gruppe, die so nah dran waren, dass Jesus auch gesagt hat, puh, vielleicht einfach ein bisschen sicher zu sein, sollen wir ein Boot bereitstellen auch. Vielleicht sollen wir bereit sein, vielleicht sollen wir auch einen Rettungsplan haben, falls es schief geht hier. Es gibt so viele, die einfach neben Jesus sein möchten, dass er gesagt hat, lasst uns das Boot haben und dann kann ich vielleicht, wenn nötig, ins Wasser gehen. Und wie wir von anderen Geschichten im Neuen Testament gesehen haben, er könnte vom Boot predigen auch. Oder vielleicht war es so gewesen, dass er das Boot hat, einfach wegzugehen, falls es nötig war. So viele möchten Jesus sehen. Und wie ich gesagt habe, ich habe diese Geschichte gelesen und ich habe früher gedacht, so schön, ich möchte auch bei der Gemeinde, bei meiner Gemeinde, bei der Eckstein-Gemeinde, dass so viele kommen, weil sie sehen möchten, was los ist. Es war so schön, die Pharisäer möchten Jesus umbringen, aber hier haben wir eine Menge von Menschen, die Jesus anschauen möchten. Aber wenn wir tatsächlich verstehen, warum sie da gewesen sind, warum sie angekommen sind, dann werden wir auch sehen, dass die Leute, die da waren, eine falsche Motivation gehabt haben. Sie waren nicht da, um Jesus zu preisen. Sie waren da nicht, um Jesus zu folgen. Und Jesus hat uns auch gesagt oder gezeigt, oder Markus hat uns gezeigt schon im Markus-Evangelium, wie wichtig es war, zu Jesus umzupredigen. In Markus 1, ab Vers 32, sehen wir, dass Jesus sehr viel getan hat. Er war sehr beschäftigt im Dienst. Und wir lesen in Vers 32 von Markus 1. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Vers 35, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und treibt die Dämonen aus. Es war Jesus wichtiger, das Evangelium zu predigen, als es war zu heiligen. Natürlich war es wichtig zu heiligen. Jesus hat das oft gemacht hier im Evangelium schon. Wir verstehen, dass Jesus einfach barmherzig ist. Wir sehen auch, dass Jesus seine Autorität durch die Wunder gezeigt hat. Wir sehen aber, dass die hier nach Jesus zücken, nur Interesse gehabt hat an die Heilung. Sie möchten nur etwas von Jesus bekommen. Aber wie gut wäre es, wenn sie, diese ganze Menge hier, geheilt werden, aber ewig weit entfernt von Jesus bleiben. Das wäre nicht hilfreich. Und hier ist die Lektion, die wir lernen müssen. Sogar Eifer für im Leben, Eifer für in dieser Weise die Geschenke, die wir von Jesus bekommen, reichen nicht aus. Am Anfang habe ich auch gedacht, was für ein Kontrast. Die Pharisäer haben Jesus abgelehnt, aber hier sind viele, die reisen von fern, um Jesus zu sehen. Aber dann habe ich gesehen, dass die Leute hier haben auch Jesus als Gott und Retter verpasst. Sie haben so viele Interesse an die Heiligung gehabt. Sie haben gedacht, wir werden etwas Wunderbares sehen. Wir werden etwas Wunderbares von Jesus bekommen. Sie möchten etwas von Jesus bekommen. Und von einerseits gibt uns Jesus genau, was wir brauchen. Ich möchte nicht alles oder ich möchte nicht so viel Schlechtes über diese Einstellung sagen. Jesus ist derjenige, der auch in Johannes 4 gesagt hat zur Frau bei der Quelle, hat er gesagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, denn wird in Ewigkeit nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Natürlich gibt Jesus uns, was wir brauchen. Ich möchte nicht sehr sagen, hier in der Eckstein-Gemeinde, es ist nicht nötig, dass wir zu Jesus gehen, wenn wir etwas brauchen. Jesus ist die Lösung. Jesus gibt uns tatsächlich, was wir brauchen. Aber wir müssen aufpassen, dass die Sachen, die Jesus oder die Dinge, die Jesus uns gibt, nicht die Hauptsache oder das Hauptding ist oder sind. Ergibt das Sinn? Wir möchten nicht diese Geschichte lesen und denken, ja, lasst uns auch hier in Berlin eine große Menge von Menschen sehen, die zur Eckstein-Gemeinde kommen und nur, was sie von uns bekommen, sind Geschenke. Es ist nur, dass sie etwas Schönes hier in der Gemeinde erleben oder etwas Schönes bekommen. Das ist nicht das Hauptziel. Warum heißen wir auch eigentlich die Eckstein-Gemeinde, weil Jesus der Eckstein ist. Und wir möchten hier von der Geschichte lernen, dass alle, die zu Jesus kommen, sollen, oder auch zur Gemeinde kommen, sollen tatsächlich Jesus kennenlernen. Jesus ist was und wenn wir tatsächlich brauchen. Nicht die kleinen Sachen im Leben. Und ich meine nicht, dass die kleinen Sachen im Leben nicht wichtig sind. Sie sind einfach nicht am wichtigsten. Dann stelle ich auch die Frage, warum kommst du zur Gemeinde? Warum bist du beim Gottesdienst auch? Und natürlich kennen wir uns ziemlich gut. Und ich kann mir vorstellen, dass wir alle sagen würden, wir sind hier, um Jesus zu verherrlichen. Das ist, was wir predigen, das ist, was wir wünschen, das ist das Ziel. Aber in dieser Weise könnten wir auch aufpassen und uns fragen, warum bin ich tatsächlich hier? Wenn wir Zeit verbringen, um das Herz zu prüfen, dann können wir uns auch einige Fragen stellen. Wir können auch uns fragen, sind wir hier bei dieser Gemeinde einfach bei einem Kulturclub zu sein? Vielleicht denken wir, ja, ich gehe zur Gemeinde, weil es gibt viele schöne Leute dort. Und ich möchte auch mit schönen Menschen Zeit verbringen. Ich meine nichts gegen schöne Menschen. Ich meine nichts gegen die, die nett sind. Aber wenn nette Leute im Zentrum sind oder das Hauptziel des Gottesdienstes ist für dich, dann haben wir ein Problem. Oder vielleicht sagen wir auch, ich gehe zur Gemeinde, weil ich Gemeinschaft brauche. Ich möchte nicht allein sein am Dienstag oder Mittwochabend, vielleicht am Freitag auch und am Sonntagmorgen bestimmt möchte ich gute Gemeinschaft haben. Ich habe kein Problem mit Gemeinschaft. Wir versuchen auch hier bei der Eckstein-Gemeinde viele gute Gelegenheiten geben, um Gemeinschaft zu haben und Gemeinschaft zu pflegen. Aber wenn Gemeinschaft das Hauptziel ist, und wir sagen, ja, ich möchte bei einer Gemeinde sein, um gute Gemeinschaft zu haben, dann müssen wir auch die Frage stellen, wo ist Jesus in diesem Bild? Oder vielleicht einige sagen, ja, ich möchte zu einer Gemeinde gehören, weil ich etwas Gutes mit meinem Leben zu tun möchte. Ich möchte auch, dass du etwas Gutes mit deinem Leben machst. Aber das ist auch nicht das Hauptziel. Oder vielleicht einige sagen, ich gehe zur Gemeinde, ich bin Teil der Gemeinde, weil ich Schmerzen in meinem Leben vermeiden möchte. Und ich verstehe, wenn ich zur Gemeinde gehe, dann werde ich gute Prinzipien für das Leben lernen. Die Prinzipien werden auch Schmerzen vermeiden. Und meine Kinder kommen mit auch, weil ich möchte, dass wir Schmerzen für die Kinder im Leben vermeiden. Und wenn sie vielleicht gute Prinzipien von der Kinderstunde lernen, dann werden sie ein leichtes und gutes Leben haben. Ich habe kein Problem damit, dass wir gute Prinzipien zu den Kindern lehren. Ich möchte auch, dass alle meine Kinder nicht unter Sünde leiden. Aber das ist nicht das Hauptziel. Wir kommen nicht zu Jesus, einfach gute Sachen von ihm zu bekommen. Es ist eine falsche Einstellung. Sogar wenn wir auch viele im Leben gesehen haben, die viel Eifer für solche Sachen gehabt haben. Wir haben auch gesehen, wie diese Menschen auch weg vom Glauben gefallen sind. Versteht ihr, was ich meine? Einige kommen zur Gemeinde, sie hören das Evangelium und sie sagen, ja, ich möchte dabei sein, ich bin bereit, ich habe Eifer, Eifer, Eifer. Ich habe kein Problem mit Eifer. Ich möchte, dass alle in der Eckstein-Gemeinde viel Eifer für den Herrn haben. Aber Eifer ist nicht die nur, hier muss ich auch aufpassen, nur, wir können nicht sagen, ich habe Eifer, deshalb bin ich errettet. Weil Rettung und das Evangelium sind nicht gleich Eifer. Eifer ist ein Frucht, die vom Evangelium kommt. Aber wir haben einige auch Punkte hier am Ende der Predigt, die ich erklären möchte, warum oder wie wir richtig auf das Evangelium reagieren können. Aber einfach zu sagen, dass wir Eifer haben, wir freuen uns so sehr, reicht nicht aus. Ich möchte, dass wir uns freuen, aber wenn wir uns einfach freuen, weil wir gute Sachen bekommen oder wir eine schöne Gemeinde haben oder gute Snacks haben, das ist nicht wie wenn wir Jesus tatsächlich kennenlernen. Auch hier in Markus 3. Wir lesen weiter in Vers 11 und 12 oder vielleicht nur Vers 11 am Anfang hier. Wir lesen, und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schreien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Ich habe auch früher diese Stelle gelesen und habe gedacht, endlich, einer, die sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Endlich, es gibt Personen, es gibt Schauspieler hier in der Geschichte, die erkennen, wer Jesus ist. Endlich. Und dann habe ich auch gedacht, so interessant, wie wenn einerseits wir die Pharisäer haben, die Jesus abgelenkt haben, aber jetzt haben wir die Dämonen, die erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber wenn ich im Kontext studiert habe, dann habe ich auch gesehen, sogar wenn die Dämonen Jesus in dieser Weise kennen und fürchten, es reicht nicht aus. Wir können nicht sagen, hier haben wir ein gutes Zeugnis. Die Dämonen, sie haben gesagt, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Wir können nicht sagen, hier, oh, jetzt haben sie auch den Schlüssel gefunden. Jetzt haben sie gefunden, was wir brauchen vom Evangelium. Einfach Gott zu fürchten. Ihr kennt auch vielleicht höchstwahrscheinlich Jakobus 2, Vers 19, eine vielleicht bekannte Bibelstelle. Jakobus hat über Glauben gesprochen und dann hat er auch oder geschrieben, und in Vers 19 hat er geschrieben, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Und das bedeutet nicht, dass sie die richtige Reaktion auf Jesus gehabt haben. Sogar wenn sie die Wahrheit kennen. Und wir können auch uns fragen, wer waren diese unreinen Geister? Einmal, wir müssen auch uns erinnern, dass einmal waren sie auch Engel. Sie waren in oder mit Gott. Sie waren in Gottes Gegenwart. Und sie sind aber von Gott abgefallen. Als Satan gegen Gott rebelliert hat, ist eine Menge von den Engeln auch mit ihm gegangen. Und Offenbarung 12,9 lehrt uns, und so wurde der große Drache im Kontext von Offenbarung 12 niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hin abgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und diese Engel sind jetzt die Dämonen, die wir hier im Kontext von Markus sehen. Sie kannten Jesus schon. Sie verstehen, dass er der souveräne Gott ist. Sie kennen, wen er ist oder wer er ist. Es ist ganz klar. Aber, und sie auch sagen die richtigen Worte, du bist der Sohn Gottes. Aber das war auch nicht alles, was wir brauchen. Wir lesen hier auch in Vers 12 oder 11, als diese Dämonen Jesus gesehen haben, diese Dämonen waren auch mittendrin oder in Personen, und diese Personen sind auf den Boden gefallen. Und durch diese Personen haben die Dämonen geschrien und sie haben gesagt oder sie sprachen, du bist der Sohn Gottes. Aber was wir hier im Kontext sehen, ist auch nicht alles, was wir brauchen. Jesus hat ganz einfach gepredigt am Anfang des Dienstes von Markus 1, 14 und 15. Das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaub an das Evangelium. Diese große Menge, alle die von fern zu Jesus gekommen sind, auch die Dämonen, die dabei waren, sie haben von einerseits Eifer gehabt, etwas Wunderbares zu sehen. Diese Dämonen haben auch eine gute Theologie gehabt. Aber niemand von dieser Gruppe, lesen wir hier im Kontext, es kann sein, dass einige von der Menge irgendwann zum Glauben gekommen sind, aber niemand in dieser Gruppe hat sich tatsächlich umgekehrt. Niemand hat an das Evangelium geglaubt. und niemand hat Buße getan. Glauben ist nicht hier. Sie haben schöne Sachen gesehen, sie haben eine gute Theologie ausgesprochen, aber sie haben nicht eine Beziehung mit Jesus gehabt, eine Beziehung durch Glaube. Sie haben sich nicht hingegeben, um Jesus zu folgen, indem wir Buße tun, indem wir versuchen zu tun, was Gott von uns möchte. Und nicht, dass wir jetzt sagen, sie haben nicht getan, was Gott möchte, und nicht, dass wir jetzt das Gesetz erhöhen und sagen, einfach zurück zur Gesetzlichkeit. Hätten sie einfach diese Menge, hätten sie einfach die Gesetze von den Pharisäern, dann wäre alles schön sein. Das ist nicht, was wir sagen. Wir sagen zuerst Glauben und Buße. Buße und Glauben. Wir haben ein paar gute Predigten schon gehabt von diesem Thema. Wir werden auch viele gute Beispiele in dem nächsten Text sehen, die wir in Markus Evangelium haben. Aber wir können ganz kurz 1. Johannes 2 aufschlagen. 1. Johannes 2. In 1. Johannes 2, ab Vers 4, sehen wir ein ganz einfaches Prinzip, das wir nicht in Markus 3 sehen. Nicht von der Menge und nicht von den Dämonen. 1. Johannes 2, 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt? Wer ist ihn hier im Kontext? Jesus, natürlich. Wer sagt, ich habe Jesus erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst zu wandeln, wie jener gewandelt ist, wie Jesus gewandelt ist. Nicht, dass wir das umdrehen und jetzt sagen, wir müssen einfach machen, was Jesus gemacht hat. Wir müssen einfach alle die Gesetze, den Gesetzen folgen und dann werden wir ewiges Leben haben. Das ist nicht, was wir sagen. Durch Markus Evangelium haben wir es ganz klar gesehen und jetzt wiederhole ich, wir haben ewiges Leben, weil Jesus für uns gestorben ist. Und durch Glauben bekommen wir seine Gerechtigkeit. Und wenn wir Jesus in dieser Weise erkennen oder kennenlernen und wir wissen, dass er für uns gestorben ist, dass er nicht für uns gestorben ist, aber dass er für mich persönlich gestorben ist und ich diese Wahrheit im Glauben glaube und ich Jesus folge, dann bin ich auch bereit, mich hinzugeben. Nicht, dass ich zu Jesus komme und sage, hey, Herr, was hast du für mich heute beim Gottesdienst oder durch diese Gemeinde oder in diesem Leben? Und nicht auch, dass wir versuchen, eine gute Theologie zu haben, wo wir sagen, hier sind alle die Wahrheiten der Theologie, die wir wissen müssen. Natürlich ist Theologie gut, aber wir müssen Jesus persönlich kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen, dann sind wir auch bereit, uns hinzugeben, was wir auch als ein Thema schon gehabt haben, Markus Evangelium, wie Johannes der Täufer, dass er auch bereit war, Jesus zu folgen, sogar wenn es ihm das Leben gekostet. Auch als Jesus die Jungherren oder einige von denen gerufen hat, folgt mir nach. Sie haben die Netze, die Arbeit, Beruf, Familie, alles verlassen, um Jesus zu folgen. Und das ist, was wir auch in uns sehen möchten. Nicht, dass wir zu Jesus kommen, um etwas zu bekommen, sondern dass wir auch bereit sind, zu Jesus zu kommen, um ihn anzubeten. Dass wir im Glauben, dass wir auch bereit sind, ihm zu dienen. Wir müssen uns auch einige Fragen stellen. Siehst du tatsächlich und erkennst du die Herrlichkeit Jesu? Und wenn wir das Wort studieren, wenn wir das Evangelium sehen und die Herrlichkeit Jesu sehen, dann beten wir ihn an. Sind wir bereit, ihm zu folgen und versuchen wir, ihm zu folgen? Niemand schafft das perfekt. Niemand schafft es, ein vollkommenes Leben zu leben. Aber gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du weißt, dass du wachsen musst oder wo du Veränderung brauchst? Und bist du bereit, in allen Bereichen Jesus zu folgen? Bist du bereit auch zu versuchen, Jesus im Zentrum zu bringen durch Glauben? In Galater 2,20 lesen wir, eine auch bekannte Bibelstelle, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Durch Glauben, Jesus anbeten und folgen. Zurück zu Markus 3. Wir haben noch einen Vers anzuschauen, Vers 12, was auch ein bisschen besonders ist. Nachdem die Dämonen gesagt haben, du bist der Sohn Gottes, hat Jesus auch etwas Interessantes gemacht. Vers 12. Und er, das heißt Jesus, gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollen. Ganz am Ende dieser Stelle, dann habe ich auch mitgefragt, warum nicht? Es wäre schön, ein paar Zeugnisse zu haben, einige, die tatsächlich endlich in dieser Geschichte eine gute Theologie haben. Es ergibt Sinn, dass sie einfach auch das Evangelium mitteilen. Aber es ergibt auch Sinn, wenn wir verstehen, dass sie, die Dämonen, natürlich keine guten Beispiele davon sind, wie wir auf das Evangelium reagieren sollen. Denn Jesus hat einfach gesagt, hey, sei leise, ich brauche dich nicht ihr hier oder euch hier im Saal, sondern die Dämonen, er braucht die nicht als Zeugen. Es bringt nicht viel für Jesus, sogar wenn viele schon oder die Pharisäer haben auch eine Ahnung gehabt oder nicht Ahnung, aber sie haben gedacht, dass Jesus einfach alle diese wunderbaren Sachen macht durch die Kraft Satan und nicht Gott. Es wäre nicht besonders hilfreich, wenn die Dämonen auch sagen, ja natürlich, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Ihr braucht die nicht. Jesus braucht die Dämonen nicht als Zeugen. Es ist nicht nötig. Er wird auch später im Leben, auch wie wir wissen am Ende, Matthäus-Evangelium, Jesus hat gesagt, ihr seid mein Zeugnis und ihr müsst überall in die Welt gehen, um das Wort zu predigen. Aber er braucht nicht, dass die Dämonen auch mithelfen. Es war nicht nötig, weil sie kein gutes Beispiel davon waren, wie wir auf das Evangelium reagieren sollen. Ich rede oft über Essen und ich habe noch eine Illustration vom Essen, aber vielleicht die letzte für den Tag mindestens. Wenn wir einkaufen gehen, wir haben eine Gelegenheit, viele schöne Sachen zu kaufen. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir bei den Cleaners planen, vielleicht im Juni für die Kinder, oder am Ende Juni, wenn die Schule fertig ist mit den Kindern, dass wir planen, ein schönes Abendessen zu haben. Und Abendessen bei uns bedeutet immer Fleisch. Und wir gehen einkaufen und wir schieben den Einkaufswagen durch den Laden und wir finden ein super schönes Stück Entrecote. Und wir nehmen das Stück Fleisch und vielleicht ein paar Kartoffeln dazu, Spargel, Garnelen, Kräuterbrot, alles Mögliche. Wir haben das Speise vor uns. Und dann gehen wir zur Kasse. Und was immer bei uns passiert auch, oder bei mir passiert mindestens, wir sind bei der Kasse und es gibt eine Schlange. Und wir warten und wir gucken nach links und nach rechts. Und was sehen wir? Snickers. Sie haben immer Snickers bei der Kasse, nicht wahr? Warum? Wir haben das Fleisch für die halbe Stunde angeschaut und jetzt haben wir Hunger. Und wir wissen, dass wir das Fleisch grillen müssen, deshalb holen wir einfach ein Snickers ab. Es ergibt keinen Sinn, dass wir das Stück Fleisch haben werden und dass wir einfach ein Snickers nehmen werden und sagen, wuhu, Ziel erreicht, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Snickers. Natürlich, wenn Snickers gut sind. Ich habe nichts gegen Snickers, die genieße ich auch. Aber wenn das Fleisch vor uns ist und wir nebenbei kleine Sachen sehen, und wir sind so als Menschen, ich als Mensch, bin so einfach abgelenkt. Aber es ergibt keinen Sinn, dass wir durch die Bibel durch das Evangelium, durch Markus, dass wir ständig Jesus sehen werden, aber dass wir so schnell abgelenkt von kleinen Sachen im Leben. Wir möchten tatsächlich diese Beziehung mit Jesus aufbauen und diese Beziehung mit Jesus pflegen. Und wir haben viele gute Anweisungen, später im Markus-Evangelium anzuschauen. Aber lasst mich jetzt beten zum Schluss. Und, ja. Vater im Himmel, wir freuen uns, dass du uns so viele Gnade gegeben hast, dass wir zum Glauben gekommen sind. Herr, wir möchten aber aufpassen, wir möchten das Herz prüfen, dass wir in einer richtigen Weise auf das Evangelium reagieren. Herr, wie wir so klar gesehen in der Schrift, auch und von deinem Wort, wie nötig es ist, dass wir mit Glauben reagieren, dass wir in Glauben reagieren, dass wir, wenn wir das Evangelium hören und nicht nur am Anfang des christlichen Lebens, aber einfach jeden Tag durch das Leben, dass wir sehen auch, dass wir Buße tun sollen. Herr, wir möchten uns hingeben. Herr, wir verstehen auch, dass das Leben nicht immer einfach ist. Wir verstehen, dass das Leben schwer ist und oft schreien wir auch und wir fragen nach Hilfe brauchen wir, Herr, wir brauchen, dass du uns hilfst jeden Tag und wir freuen uns sehr. Aber Herr, wir beten auch, dass du uns hilfst, nicht abgelenkt zu werden, dass wir nicht weg von Jesus gehen in Gedanken, aber dass wir ständig daran arbeiten, Jesus zu folgen, Jesus kennenzulernen und dass du im Zentrum bleibst. Amen.